Darmgesundheit. Das klingt vielleicht öde oder sehr speziell. Tatsächlich aber ist dieses Thema für wirklich jeden Menschen, ob krank oder gesund, extrem relevant. Denn besonders in unserer sogenannten zivilisierten westlichen Welt nimmt unser Darm immer mehr Schaden, mit weitreichenden Folgen. Und auch die Verbindung zwischen unserem Darm und unserem Gehirn ist erst seit wenigen Jahren Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Wie eng diese Verbindung ist und welche Rolle den Darmkeimen und Bakterien dabei zukommt, diese und weitere spannende Fragen möchte ich heute mit der Dermatologin und Mikrobiomexpertin Frau Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann besprechen. Frau Axt-Gadermann, schön, dass Sie heute hier sind.
Danke für die Einladung.
Frau Axt-Gadermann, ich werde Sie zunächst einmal kurz vorstellen. Sie sind Dermatologin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule in Coburg. Sie haben Medizin in Würzburg studiert. Seit 1999 sind Sie Fachärztin für Dermatologie. Sie arbeiteten als Ärztin und Oberärztin in verschiedenen dermatologischen Kliniken und Praxen. Seit 2007 sind Sie als Professorin unter anderem in den Lehrbereichen Sport in der Prävention, Gesundheitsjournalismus und medizinische Grundlagen tätig. Sie haben eine Webseite, die auch den Titel eines Ihrer Bücher trägt, Schlank mit Darm. Und dort informieren Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten aus dem breiten Spektrum der Darmgesundheit. Seit Ende der 90er Jahre schreiben Sie Bücher. Für Furore haben zuletzt Ihre Bestsellerbücher Schlank mit Darm, Schlau mit Darm und Schön mit Darm gesorgt. Ja. Die haben wir hier auch auf dem Tisch stehen und sollen heute vor allem Thema sein. Sie sind allesamt Bestseller geworden und wie ich finde aus gutem Grund als Leserin Ihrer Bücher, denn Sie schaffen das, aktuelle Studienergebnisse in einer sehr klaren und verständlichen Sprache für den Leser zu vermitteln und das finde ich sehr wertvoll.
Ja, danke.
Frau Axt-Gadermann, zu Beginn erstmal, Sie sind Dermatologin, also Hautärztin. Wie kommt man denn als Hautärztin dazu, sich so intensiv mit dem Darm zu beschäftigen und Bücher darüber zu schreiben?
Ja, das werde ich öfters gefragt. Aber die Haut und der Darm, die haben sehr viel gemeinsam. Und ich habe schon vor 20 Jahren so in der Weiterbildung zur Hautfachärztin Studien durchgeführt zu den Zusammenhängen zwischen Darmflora. Man hat damals noch Darmflora gesagt, heute sagt man eher Mikrobiom und Neurodermitis und Darmflora und Schuppenflechte. Aber damals musste man noch Stuhlproben mit Nährböden analysieren. Also man konnte nicht die Gesamtheit der Darmflora erkennen. Und wir haben dann leider damals auch nicht so viel herausbekommen, weil einfach das Wissen gefehlt hat und man viele Keime nicht analysieren konnte. Also das Thema treibt mich im Prinzip schon seit 20 Jahren um. Und auch in anderen Bereichen, also ich bin auch Sportmedizinerin, auch im Sportbereich spielt die Darmflora eine wichtige Rolle. Auch dazu habe ich geforscht zu Immunsystem, Sport und Darmflora zum Beispiel. Und da gibt es auch Zusammenhänge, also dass zum Beispiel Sportler weniger infektanfällig sind, wenn sie ihre Darmflora in guten Zustand halten.
Sie beschäftigen sich viel mit dem Darm und der Darmgesundheit, aber es gibt ja auch noch den Magen und den Dickdarm und den Dünndarm. Wie ist denn das eigentlich bei uns aufgebaut? Können Sie das mal beschreiben?
Ja, also unser Verdauungstrakt, der erstreckt sich ja eigentlich von den Lippen bis zum Darmausgang. Und die Besiedlung zum Beispiel mit Keimen, die ist unterschiedlich. Wir haben in der Mundschleimhaut viele Keime, die uns vor Karies zum Beispiel schützen und die für die Mundgesundheit wichtig sind. Dann im Magen herrscht ein sehr saures Klima, ein sehr bakterienfeindliches Klima. Das ist auch gewünscht, damit nicht alle Keime, die wir mit der Nahrung aufnehmen, auch gleich in den Darm gelangen. Also da gibt es sehr wenige Keime. Und an den Magen schließt sich dann der Dünndarm an. Und auch der Dünndarm ist eigentlich relativ keimarm. Da finden wir also nicht so viele Keime dieses Mikrobioms. Und der Hauptwohnsitz der Darmbakterien, das ist der Dickdarm. Im Dünndarm werden viele Nahrungsbestandteile schon resorbiert, also aufgenommen. Und in den Dickdarm gelangen nur unverdauliche Nahrungsbestandteile, die sogenannten Ballaststoffe. Und deshalb ist eben für die Gesundheit unserer Darmbakterien, die von diesen Ballaststoffen leben, es ist wichtig, dass wir ausreichend von diesen Substanzen aufnehmen, die nicht schon weiter oben im Verdauungstrakt resorbiert werden.
In Ihrem Buch Schlau mit Darm bemühen Sie ja das Bild vom Frankfurter Flughafen, um eine Einschätzung darüber zu geben, welche Bedeutung der Darm für unseren ganzen Körper und unseren Organismus hat. Sie schreiben, der Darm sei für unseren Körper das, was der Frankfurter Flughafen für den Luftverkehr Europas sei. Können Sie mal anhand dieses Bildes beschreiben, wie wichtig oder welche Rolle nimmt der Darm denn in unserem System ein?
Ja, der Darm ist im Prinzip eine Schaltstelle, von der aus viele Informationen in den ganzen Körper verschickt werden. Also von der Haarwurzel bis zur kleinen Zehe, jede Zelle im Körper wird in irgendeiner Weise vom Darm und von den Darmbakterien beeinflusst. Das geht über die Versorgung mit wichtigen Nährstoffen hinaus. Eine große Rolle spielen natürlich auch die Darmbakterien, das Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom nimmt Einfluss auf unser Immunsystem, sendet also Immunzellen in den Körper, nimmt Einfluss auf unser Nervensystem, sendet also auch Nervensignale, zum Beispiel zum Gehirn. Und das Interessanteste ist vielleicht, die Darmbakterien produzieren eine ganze Vielzahl an Hormonen, Botenstoffen, Vitaminen, kurzkettigen Fettsäuren, die wiederum über die Blutbahn auch unseren gesamten Körper erreichen und dann Einfluss nehmen auf unser Denken, auf unser Handeln, auf unser Fühlen, auf die Gesundheit, auf Entzündungen, Allergien, also wirklich in fast alle Bereiche des Körpers hineinspielen.
Und heutzutage sagt man ja auch oft, man spricht vom Bauchhirn oder vom Darm als zweites Gehirn. Wie genau funktioniert denn diese Kommunikation zwischen Darm und Hirn? Sie schildern, glaube ich, drei Hauptkommunikationswege im Buch. Können Sie mal erklären, wie dieser Austausch zwischen Darm und Gehirn funktioniert in uns?
Dieser Austausch zwischen Darm und Gehirn, der ist ja auch so in die Alltagssprache ein bisschen übernommen worden. Also ich habe ein gutes Bauchgefühl oder ich muss eine schlechte Nachricht erstmal verdauen oder ich habe Schmetterlinge im Bauch, wenn ich verliebt bin. Also diese Verbindung zwischen Gehirn und Darm, die ist uns schon viel, viel länger bekannt, als wir Informationen über das Mikrobiom haben. Aber es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Das ist eine Nervenverbindung, der Nervus vagus. Der verbindet den Darm direkt mit dem Gehirn. Und Informationen aus dem Darm landen direkt in der Gefühlszentrale des Gehirns. Das heißt, wenn es uns unserer Darmflora nicht gut geht, dann werden Stresssignale an das Gehirn geschickt. Das ist ein Kommunikationsweg. Der zweite Kommunikationsweg läuft über Immunzellen, die im Darm trainiert werden. Der Darm ist im Prinzip das Hauptquartier unseres Immunsystems. 70% aller Immunzellen befinden sich im Darm und werden dort durch den Kontakt mit Bakterien geschult. Und auch diese Immunzellen, die wandern durch den Körper und beeinflussen das Nervensystem. Und die dritte Möglichkeit sind eben die vielen, vielen Botenstoffe, auch Nervenbotenstoffe, Hormone und so weiter, die wirklich unser Empfinden ganz entscheidend beeinflussen können.
Im Buch sprechen Sie auch vom Darm als Papst des Rumpfes und schildern ein Experiment, das an Ratten durchgeführt worden ist. Vielleicht können Sie anhand dieses Experiments noch mal erklären, die Hierarchie des Darms in unserem Organismus. Das fand ich ja doch sehr erstaunlich, was bei diesem Experiment rausgekommen ist.
Ja, der Darm verfügt über ein eigenes Nervensystem mit 100 Millionen eigenen Nervenzellen. Und dieses eigene Nervensystem macht den Darm unabhängig von anderen Nervenimpulsen, zum Beispiel vom Gehirn. Das heißt, der Darm wird nicht unbedingt vom Gehirn gesteuert, der macht sein eigenes Ding. Und wenn man zum Beispiel einen Rattendarm aus dem Körper nimmt und in ein Reagenzglas legt, dann arbeitet dieser Darm unabhängig von den anderen Einflüssen des Körpers weiter. Er produziert Stuhl, er kontrahiert sich. Der Darm ist also selbstständig und weiß, was zu tun ist.
Ja, schon eine komische Vorstellung, dass der Darm so autonom funktioniert.
Ja, er funktioniert so autonom, weil er wichtig ist. Weil er wichtig ist, weil er, man könnte sagen, eigene Entscheidungen treffen muss. Ja? Und deshalb kommt dem Darm eine ganz große Bedeutung und eine besondere Stellung bei.
Frau Axgadermann, im Buch schildern Sie das Gehirn als den Fürst im knöchernen Palast, so haben Sie sich ausgedrückt, und den Darm als seinen Hauptinformanten. Mhm. Was genau darf der Fürst Hirn denn vom Hauptinformanten Darm erwarten?
Ja, das Gehirn liegt ja relativ abgeschottet vom übrigen Körper und ist durch eine sogenannte Blut-Hirn-Schranke, also eine Barriere vom übrigen Körper, relativ gut getrennt. Nicht jeder Schadstoff kann also direkt auf kurzem Weg zum Gehirn kommen. Trotzdem braucht das Gehirn Informationen. Und diese liefert zum Teil der Darm, also zum einen über den Nervus vagus, über diese Standleitung, über diese Verbindung vom Darm zum Gehirn und auf der anderen Seite natürlich über Botenstoffe und über Immunzellen. Und man weiß, dass der Darm sehr, sehr viele Informationen ans Gehirn schickt, das Gehirn aber nur relativ wenige Informationen zum autonomen Darm weiterleitet. Wenn die Zusammensetzung unserer Darmbakterien gestört ist, dann sendet der Darm teilweise negative Informationen an das Gehirn. Und man bringt deshalb eine Störung der Darmbakterien auch mit Depressionen, mit einer vermehrten Stressbelastung in Verbindung. Mhm. Umgedreht kann aber auch Stress vom Gehirn zu einer Veränderung unserer Darmbakterien führen. Das hat man festgestellt bei Studenten. Da hat man Stuhluntersuchungen gemacht, also die Darmbakterien untersucht, während der stressreichen Prüfungszeit und in den Semesterferien. Und da hat man festgestellt, dass der Stress in der Prüfungszeit die Darmbakterien beeinflusst. Mhm. Und je schlechter die Zusammensetzung der Darmbakterien ist, desto größer wird auch der Stress empfunden. Also es ist eine Wechselwirkung im Prinzip.
In Ihrem Buch konnte ich lernen, dass der Vagusnerv der 10. von insgesamt 12 Hirnnerven ist und dem eine ganz besondere Bedeutung bei der Informationsübermittlung zukommt und der auch mit elektrischen Impulsen gereizt werden kann, was im Hinblick auf Depressionen eine Wirkung hat. Können Sie mal beschreiben, wie wichtig der Vagus, Nervus vagus ist für uns?
Ja, da gibt es ganz interessante Studien. Da hat man bei depressiven Patienten den Vagusnerv mit kleinen Stromreizen stimuliert und hat dann bei etwa einem Drittel der Patienten feststellen können, dass sie anschließend weniger depressiv waren, dass also ihre Stimmung sich gehoben hat. Der eigentliche Stimulant des Nervus vagus ist der Darm bzw. die Darmflora. Und das legt natürlich die Vermutung nahe, dass man über eine Beeinflussung der Darmflora, zum Beispiel mit probiotischen Bakterien oder mit einer bestimmten darmgesunden Ernährung, auch günstigen Einfluss auf das Gehirn nehmen kann und auf die Stimmung und auf die Depressionen. Hm. Und da gibt es tatsächlich auch schon erste Studien zu, dass man bestimmte Bakterien verabreichen kann und dann auch depressive Patienten etwas weniger depressiv werden.
Man hat auch ein Experiment, was man auch im Buch lesen konnte, an Mäusen durchgeführt, dass ängstlichen Mäusen diese Milchsäurebakterien gegeben worden ist und dann wurden die zu so Superheldenmäusen, ja? Also sofern dieser Vagusnerv funktioniert hat, ne?
Genau, also man hat ängstlichen Mäusen bestimmte Bakterien gegeben, Lactobacillus rhamnosus zum Beispiel, die haben alle seltsame Namen. Mhm. Und dann sind diese ängstlichen Mäuse plötzlich mutiger geworden. Mutig bedeutet, sie sind häufiger in helle Bereiche des Käfigs gegangen oder haben mit anderen Mäusen Kontakt aufgenommen. Mhm. Und wenn man aber diesen Informationsweg vom Darm zum Gehirn unterbrochen hat, also den Nervus vagus unterbunden hat, dann sind diese positiven Informationen vom Darm nicht an das Gehirn weitergeleitet worden und diese Effekte blieben aus. Also die Mäuse sind weiterhin ängstlich und zurückhaltend geblieben, trotz bakterieller Unterstützung.
Und kann man denn das testen lassen beim Arzt, inwieweit da der Nervus vagus bei einem selber funktioniert? Weil sonst nimmt man ja Milchsäurebakterien vielleicht zu sich, weil man sagt, man will sich was Gutes tun, ein bisschen weniger Ängste in bestimmten Bereichen ist nicht verkehrt. Und dann, wenn dieser Nervus vagus gar nicht richtig funktioniert, dann bringt es ja scheinbar nichts, oder?
Also der Nervus vagus, der funktioniert bei uns in der Regel ganz gut. Man kann den natürlich auch beeinflussen, so ein bisschen durch Entspannungstraining und sowas lässt sich das schon ein bisschen auch die Aktivität des Nervs verändern. Aber die Verbindung ist da, bei uns Menschen. Mhm. Aber welche Signale über diese Verbindung geschickt werden, das wird beeinflusst durch unsere Ernährung, durch die Zusammensetzung der Darmbakterien mhm. und durch den Zustand unseres Darms. Menschen, die schwere Darminfektionen hinter sich haben, Salmonelleninfektionen, Reisediarrhoe, was auch immer, die haben im folgenden Jahr ein erhöhtes Risiko, depressiv zu werden, mhm. weil die Darmflora sich verändert hat, weil der Darm entzündet und gereizt ist. Und dann wird eben über diesen Nervus vagus werden die falschen Informationen ans Gehirn geschickt. Also der Nervus vagus ist da, aber was da durchläuft, das haben wir zu einem gewissen Teil auch selber in der Hand.
Okay. Die Blut-Hirn-Schranke ist ja der wichtigste Wachposten mhm. für unser Gehirn, habe ich gelernt. Was genau ist denn die Aufgabe der Blut-Hirn-Schranke und inwieweit spielen da auch wieder Darmbakterien eine Rolle für die Durchlässigkeit dieser Blut-Hirn-Schranke?
Ja, die Blut-Hirn-Schranke verhindert, dass eben unser wichtigstes Steuerorgan, unser Gehirn, leicht geschädigt werden kann. Das heißt, bestimmte Medikamente, irgendwelche Infektionserreger und so weiter, die werden von dieser Blut-Hirn-Schranke vom Gehirn weggehalten. Und diese Blut-Hirn-Schranke, die Intaktheit dieser Blut-Hirn-Schranke ist für unsere Gesundheit ganz wichtig. Und man weiß, dass die eine gesunde Darmflora, die viele bestimmte Botenstoffe produziert, kurzkettige Fettsäuren zum Beispiel, dass sie sehr, sehr wichtig ist, um diese Blut-Hirn-Schranke zu einer stabilen Barriere zu machen. Auch bei der Entwicklung des hirneigenen Immunsystems, der sogenannten Mikroglia im Gehirn, sind die Darmbakterien sehr wichtig. Mäuse ohne eine intakte Darmflora haben eine sehr viel schwächere Blut-Hirn-Schranke und deren Immunsystem im Gehirn ist auch nicht so schlagkräftig. Das heißt, es können leichter schädliche Substanzen ins Gehirn gelangen und das Immunsystem, die Immunzellen des Gehirns sind nicht so gut in der Lage, Ablagerungen zu beseitigen. Mhm. Ablagerungen, die eben im Laufe des Lebens dann das Risiko für Demenz, für Alzheimer und so weiter begünstigen können.
Die enge Symbiose, die wir Menschen mit unseren Darmkeimen eingehen, lässt sich ja auch an dem Mengenverhältnis der Erbanlagen ablesen, die wir einerseits durch unsere Eltern bekommen und andererseits durch die Darmkeime. Da war ich schon erstaunt, wie da die große Diskrepanz ist. Können Sie mal sagen, wie da das Mengenverhältnis ist?
Ja, also wir Menschen verfügen über gar nicht so viele Gene, wie man vielleicht vermuten würde. Wir funktionieren in der Regel mit 22.000 Genen, also Erbanlagen. Das ist eigentlich nicht viel für ein so komplexes Wesen wie uns Menschen. Und eigentlich reicht es uns auch nicht. Deshalb nutzen wir die Erbanlagen der Darmbakterien. Die bringen nämlich 8 Millionen zusätzliche Erbanlagen, zusätzliche Gene. Und die sind dann in der Lage, fehlende Stoffe, fehlende Proteine und so weiter herzustellen, die wir Menschen mit unseren Genen gar nicht produzieren können. Mhm. Wir stehen in einer engen Symbiose mit diesen Darmbakterien. Wir haben uns im Laufe der Evolution mit diesen entwickelt und sourcen im Prinzip ein paar Funktionen auf diese Darmflora aus.
Und was ich auch lesen konnte, ein Wasserfloh hat 30.000 Gene. Ne? Ja. Und der Mensch 22.000, das ja, dem Wasserfloh, vielleicht auch nicht so.
Dem Wasserfloh fehlen dann wahrscheinlich diese 100 Billionen Darmkeime.
Ja.
Der muss eben für seinen Körper alles selber zur Verfügung stellen.
Kann man denn zusammenfassen, was eigentlich die Kernaufgabe unserer Darmbakterien sind, was die für unsere Gesundheit Gutes tun? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, zum einen muss man schon mal feststellen, wir beherbergen 100 Billionen Keime im Darm. Das sind, je nachdem, wie man es berechnet, doppelt so viele bis 10-mal so viele Keime, wie wir Körperzellen haben. Und unser Körper unterhält nichts, was er nicht braucht. Wenn wir unser Gehirn nicht gebrauchen, dann sind wir weniger konzentriert. Wenn wir keinen Sport treiben, bauen unsere Muskeln ab. Und deshalb ist es natürlich alleine schon die Tatsache, dass wir 100 Billionen Keimen eine Heimat bieten, zeigt schon die große Bedeutung. Und wir hatten ja gerade schon gesagt, dass diese Darmbakterien viele Gene enthalten, die uns Menschen fehlen. und dadurch Aufgaben, Produktionsaufgaben erfüllen oder übernehmen, die wir mit unserem eigenen Genpool gar nicht erfüllen können. Eine besonders wichtige Aufgabe ist natürlich das Training des Immunsystems, unseres Immunsystems. Nur wenn im Darm viele Keime mit dem Immunsystem gegenüberstehen, dann kommt dieses Immunsystem in eine Balance. Also es reagiert nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach auf äußere Reize. Also das ist sicher eine sehr wichtige Aufgabe. Schützt also vor Allergien, vor Autoimmunerkrankungen. Mhm. Dann produzieren die Darmbakterien entzündungshemmende Substanzen, kurzkettige Fettsäuren werden die genannt. Diese Substanzen verhindern, dass sich Entzündungen in unserem Körper ausbreiten. Man weiß, dass Entzündungen sehr viele negative Effekte haben, Atherosklerose begünstigen, bestimmte neurologische Erkrankungen begünstigen, auch Depressionen beeinflussen können, also negativ beeinflussen können. Unsere Darmbakterien haben also in ganz, ganz vielen Bereichen wichtige Aufgaben. Auch im Arzneimittelmetabolismus, also Abbau von Arzneimitteln oder Entfernung von Giftstoffen. Man könnte alleine eine halbe Stunde aufzählen, was diese Darmbakterien alles können.
Ja. Auf jeden Fall sehr viel Gutes offensichtlich. Mhm. Im Buch konnte ich lesen und lernen, dass die ersten Sekunden nach der Geburt schon entscheidend darüber sind, wie unser Leben zukünftig verlaufen wird und dass das maßgeblich mit der Keimbesiedlung zu tun hat. Können Sie mal erklären, wie das zusammenhängt?
Ja, die ersten Sekunden spielen eine große Rolle, beziehungsweise die Art der Entbindung. Kinder, die auf natürlichem Weg entbunden werden, haben eine gesündere Darmflora als Kinder, die per Kaiserschnitt entbunden werden. Bei Kaiserschnittkindern besiedeln als erstes Keime der Hautflora, der Pfleger oder der Eltern den Darm. Und das sind nicht die physiologisch wichtigen Keime. Und dann geht es natürlich weiter. Wird das Kind gestillt, dann gibt auch die Muttermilch ganz wichtige Impulse für die gesunde Darmflora. Bekommt das Kind Fläschchennahrung, ist das inzwischen durch angereicherte Probiotika, die man da auch mit verabreicht, ein bisschen besser geworden. Aber die Fläschchennahrung hat nicht ganz so günstige Effekte auf die Darmflora wie Stillen. Mhm. Und in den nächsten Jahren hängt es halt dann davon ab, in welcher Umgebung man aufwächst. Wächst man mit vielen Geschwistern, mit Haustieren auf einem Bauernhof oder in einer sehr sauberen oder sterilen Umgebung. All das hat Einfluss auf die Entwicklung der kindlichen Darmflora.
Mhm. Und begünstigt dann Erkrankungen oder Allergien?
Da werden die Weichen gestellt für die spätere Darmflora und auch für die Anfälligkeit oder Resistenz gegenüber bestimmten Erkrankungen. Mhm. Man weiß zum Beispiel, dass Kinder, die in einer sehr sterilen oder keimfreien oder einfach nur sauberen Umgebung aufwachsen, dass sie sehr viel häufiger Allergien oder auch Neurodermitis bekommen. Kinder, die auf dem Bauernhof leben oder viele Geschwister haben, die sind davor viel besser geschützt, weil diese Keime wichtige Trainingspartner unseres Immunsystems darstellen. Ein bisschen Schmutz ist also durchaus gut für die Entwicklung, für die gesunde Entwicklung des Immunsystems bei Kindern. Also da nicht zu viel auf Hygiene achten. Okay. Auch mal locker lassen.
Mhm. In Ordnung. Sie sagen, vor 10 Jahren wusste man vermutlich mehr über den Mond als über die Zusammensetzung der Darmflora zu berichten. Womit hat das zu tun? Ist denn das Mikrobiom mittlerweile total entschlüsselt? Kennen wir schon alle unsere Mitbewohner oder gibt es da immer noch schwarze Flecken, blinde Flecken?
Früher hatte man andere Methoden, das Mikrobiom oder die Darmflora zu untersuchen als heute. Früher hat man Nährböden verwendet, Stuhlproben darauf ausgestrichen und dann hat man geschaut, was da gewachsen ist. Auf diese Art und Weise hat man aber nur maximal 2% unserer Darmkeime überprüfen können. Das heißt, 98% unserer Darmkeime konnte man mit dieser Methode nicht erfassen. Heute gibt es neue Methoden, mit denen es möglich ist, tatsächlich alle Keime, die wir im Darm haben, zu erfassen, zu überprüfen und auch mengenmäßig zu bestimmen. Und erst diese neuen Methoden, die uns einen Überblick über das gesamte Mikrobiom verschafft haben, erst diese neuen Methoden ermöglichen es, bestimmte Konstellationen im Darm mit bestimmten Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen in Verbindung zu bringen.
Mhm. Und wie viele Keimarten sind bis jetzt entschlüsselt eigentlich?
Ja, man weiß, dass man, es gibt mehr als 1000 unterschiedliche Keime, die wir theoretisch im Darm haben könnten. In unseren Breiten ist die Darmflora eher etwas verarmt. Wir haben so 200 bis 300 unterschiedliche Keime. Die Komposition ist aber ganz individuell, so individuell wie ein Fingerabdruck. Das heißt, jeder hat eine andere Zusammensetzung dieser 1000 oder 2000 möglichen Keimen, die es da gibt. Menschen, die sehr ursprünglich leben, Amazonas, Indianer und so weiter, die haben eine sehr, sehr viel reichhaltigere Darmflora. Da hat man 400 bis 500 unterschiedliche Keime entdecken können.
Das ist dann eigentlich von Vorteil für uns Menschen, oder?
Ja, das ist von Vorteil, ja, weil eine Grundbedingung für eine gesunde Darmflora ist eine hohe Vielfalt. Jeder Keim erfüllt andere Aufgaben. Und wenn ich von allen Keimen etwas habe, dann kann ich relativ sicher sein, dass viele wichtige Aufgaben dieser Keime dann auch erfüllt werden. Und bei vielen Krankheiten ist ein gemeinsamer Befund ein Mangel an Vielfalt der Darmbakterien.
Der Darmbarriere kommt ja auch eine entscheidende Rolle zu. Was ist denn die Aufgabe der Darmbarriere und warum ist die so wichtig für uns?
Die Darmbarriere verhindert, dass Substanzen, die schädlich sind oder uns krank machen können, in den Körper gelangen. Wir nehmen im Laufe unseres Lebens viele Tonnen Nahrung zu uns. Und diese Nahrung ist nicht immer gut. Da sind Bakterien dran, da sind Schadstoffe dran und so weiter. Und unser Darm muss im Prinzip selektieren, was lasse ich in den Körper und was schleuse ich durch und scheide es wieder aus. Und dabei ist eben diese Darmbarriere sehr wichtig. Die hält bestimmte Toxine, bestimmte Nahrungsbestandteile von unserem Körperinneren fern. Die Darmbarriere, die wird gepflegt sozusagen von bestimmten Keimen, die wir im Darm haben. Die erhalten die Schleimschicht, die sorgen dafür, dass die Verbindungen zwischen den Darmzellen eng genug bleiben, dass da nichts durchschlüpfen kann. Wenn aber diese Keime fehlen, weil wir Antibiotika genommen haben, weil wir viel Stress haben, weil wir uns schlecht ernähren, dann wird die Darmbarriere durchlässiger und wir sprechen dann von einem sogenannten Leaky Gut-Syndrom, also einem löchrigen Darm.
Wie kann man den feststellen? Ist das durch eine Magen-Darm-Spiegelung möglich, das festzustellen? Oder
Also mit einer Magen- oder einer Darmspiegelung bekommen Sie keine Informationen über den Zustand der Darmflora, weil man diese Keime nicht erkennen kann. Und Sie bekommen auch keine Informationen über den Zustand der Darmbarriere, weil diese Störung der Darmbarriere, die finden auf molekularer Ebene statt. Die sind also nicht mit bloßem Auge sichtbar. Aber es gibt bestimmte Marker, die man im Blut oder auch im Stuhl bestimmen kann, zum Beispiel das Zonulin. Und dieser Marker, wenn der erhöht ist, ist das ein Hinweis darauf, dass die Darmbarriere nicht so dicht ist, wie sie sein müsste.
Spielt das bei vielen Erkrankungen eine Rolle, das Leaky Gut-Syndrom?
Ja, man findet inzwischen immer mehr Erkrankungen, bei denen man dieses Leaky Gut-Syndrom nachweisen kann. Relativ gut untersucht sind die Zusammenhänge mit Autoimmunerkrankungen und auch mit psychischen Erkrankungen. Also Psychosen oder auch Depressionen, da findet man gar nicht so selten ein Leaky Gut-Syndrom. Und auch bei chronischen Entzündungen ist oft der Darm der Ausgangspunkt für diese Entzündungen. Und Entzündungsstoffe kommen eben durch diesen vermehrt durchlässigen Darm dann auch in den Körper und können auch Entzündungen hervorrufen, weit vom Körper, also vom Darm, weit vom Darm entfernt in anderen Regionen des Körpers.
Also es ist sehr wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unsere Darmbarriere gut versorgt ist und stabil ist. Emulgatoren und Konservierungsstoffe, konnte ich lernen, sind nicht gut. Sollten wir meiden.
Ja, also Konservierungsstoffe schützen ja Nahrungsmittel oder Pflegeprodukte, Cremes, Kosmetika davor, dass sie bakteriell verderben oder überwuchert werden. Und wenn wir sehr viele Konservierungsstoffe in unserem Darm haben, über die Nahrung aufnehmen, dann verhindern die dort natürlich auch das Wachstum von gesunden Bakterien. Das sind also kontraproduktiv für eine gesunde Darmflora. Und Emulgatoren sind Stoffe, die machen Fett wasserlöslich. Das haben wir auch wieder in Cremes, wenn wir Wasser und Fett zusammenbringen, brauchen wir Emulgatoren. Oder in Speiseeis benötigen wir Emulgatoren. Mhm. Und teilweise natürliche Emulgatoren, aber vor allem die synthetischen, die künstlichen Emulgatoren, die machen unsere Fettschicht, die die Darmbarriere überzieht, wasserlöslich und dadurch kann sie abgelöst werden. Mhm. Also Emulgatoren sorgen dafür, dass unsere Darmbarriere schwächer wird.
Mhm. Und welche Keime kommen uns da zur Hilfe, damit wir dem entgegenwirken können?
Ja, das sind Keime mit seltsamen Namen.
Ja.
Akkermansia muciniphilia zum Beispiel. Ja.
Mhm.
Das ist der Hausmeister der Darmwand im Prinzip. Er sorgt da, muciniphilia heißt schleimliebend.
Okay.
Und dieser Keim, der erneuert ständig die Schleimschicht am Darm und ist ganz wichtig für die Intaktheit der Darmbarriere.
Mucinschicht oder
Mucinschicht.
Mucinschicht. Okay, daher kommt der Name. Verstehe.
Genau.
Okay.
Und Fäkalbakterium Brausnitzii, also auch ein lustiger Name. Ja. Ist ein ganz wichtiger Produzent von bestimmten Substanzen, Butyrat, Buttersäure.
Mhm.
Und dieses Butyrat ist ein wichtiger Nährstoff für unsere Darmzellen. Und wenn dieses Butyrat fehlt, weil uns dieser Keim fehlt, weil wir den zu wenig im Darm haben, dann verkümmern unsere Darmzellen. Und auch dann ist die Darmbarriere nicht mehr so stabil und so undurchlässig, wie sie eigentlich sein sollte.
Ja, Sie schreiben im Buch, es sind 3 Fettsäuren, ganz elementar für den Erhalt der Darmbarriere, besonders die Buttersäure.
Ja.
Aber wie kommen wir denn nun an diese, müssen wir diese Keime kaufen gehen und uns die zuführen oder gibt es auch andere Wege, dass wir an diese Fettsäuren kommen?
Nein, diese Keime, die haben wir glücklicherweise schon hoffentlich in großer Zahl im Darm. Man kann nicht alle Keime, also man kann nur einen ganz geringen Teil unserer Darmkeime wirklich mit probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln aufnehmen. Die meisten Keime kann man so gar nicht aufnehmen. Das heißt, die müssen wir indirekt füttern. Und dazu, also für die Förderung der gesundheitsförderlichen Keime, sind vor allem präbiotische Ballaststoffe wichtig. Das sind Ballaststoffe, die wir in bestimmten Nahrungsmitteln finden, wie zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch, Lauchgemüse, Haferflocken, Spargel.
Das sind Präbiotika, sagt man.
Präbiotika.
Okay.
Und diese Ballaststoffe, die werden von den Bakterien im Darm verarbeitet, fermentiert. Und die Bakterien nutzen diese Ballaststoffe oder die daraus entstehenden Substanzen für ihr eigenes Wachstum. Und sie produzieren eben diese erwünschten kurzkettigen Fettsäuren, die dann unserer Gesundheit und unserem Darm wiederum zugutekommen.
Mhm.
Ist also eine Win-Win-Situation. Wir füttern die Darmbakterien, die gesunden Darmbakterien können sich vermehren und produzieren wiederum Stoffe, die uns dann sehr gut tun.
Frau Axgadermann, das Headquarter aller Abwehrzellen oder Immunzellen in uns sitzt im Darm. 70-80% aller Immunzellen werden im Darm produziert. Und dass sich das Immunsystem durch die Gabe von sogenannten Probiotika auch nachweislich stärken lässt, das kann man im Buch nachlesen. Es gibt zahlreiche Studien dazu. Forscher vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin fanden heraus, dass auch die Gabe von Antibiotika etwas mit unserer Gedächtnisleistung macht. Können Sie mal erklären, wie das zusammenhängt? Was haben Antibiotika mit unserem Gedächtnis zu tun?
Ja, Antibiotika unterscheiden ja nicht zwischen guten Bakterien und schlechten Bakterien.
Mhm.
Das heißt, Antibiotika beseitigen in gleichem Maße nützliche wie schädliche Bakterien. Und gerade die Darmbakterien produzieren wichtige Nervenbotenstoffe, die unser Gehirn und unser Nervensystem benötigen, um zu funktionieren. Für unsere geistige Leistungsfähigkeit, für unser Wohlbefinden. Und wenn natürlich dieses Gleichgewicht im Darm in eine Imbalance kommt, dann beeinflusst das eben auch unsere Gedächtnisleistung. Im Tierversuch hat man das sehr gut nachweisen können. Man hat Mäusen zunächst bestimmte Aufgaben beigebracht. Also sie mussten durch bestimmte Röhren laufen, mussten an bestimmten Knöpfen drücken, um Futter zu bekommen und so weiter. Hat anschließend den Mäusen ein starkes Antibiotikum gegeben, das die Darmflora zerstört hat. Und danach konnten sie sich an viele Dinge gar nicht mehr erinnern, die sie vorher gelernt hatten. Das zeigt also, dass die Darmbakterien durchaus auch ein wichtiger Teil unseres Gedächtnisses sind oder zumindest unsere Nervenzellen stimulieren.
Und dass wir auch nicht so lax mit der Einnahme von Antibiotika vielleicht umgehen sollten, ne?
Ja, nicht nur wegen der Resistenzentwicklung, sondern eben auch, weil Antibiotikaeinnahme nicht nur Einfluss auf unsere Gedächtnisleistung haben kann im schlimmsten Fall, sondern auch das Risiko für andere Erkrankungen, bei denen die Darmflora eine Rolle spielt, erhöhen kann. Zum Beispiel Allergien. Man weiß, dass Kinder, die in den ersten beiden Lebensjahren Antibiotika bekommen haben, ein deutlich höheres Risiko haben, später Neurodermitis oder Allergien zu bekommen oder Asthma. Je mehr Antibiotika in den ersten beiden Lebensjahren gegeben wurden, also gerade in einer Phase, in der das Mikrobiom noch sehr instabil ist, desto größer war die Gefahr für solche Erkrankungen. Oder auch Gewicht, also unsere Darmbakterien, unsere Darmflora spielt auch eine Rolle bei der Gewichtsentwicklung. Bekommen Kinder viele Antibiotika, ist das Risiko, dass sie zur Einschulung mit 6 oder 7 Jahren Gewichtsprobleme haben, deutlich erhöht. Mhm. Also im Prinzip reicht die Wirkung von Antibiotika in fast alle Bereiche hinein, die von der Darmflora gesteuert werden. Das Problem ist aber, dass man häufig die Antibiotika-Einnahme dann gar nicht mehr mit der Erkrankung in Verbindung bringt. Das heißt, wenn ich Antibiotika einnehme, bin ich nicht sofort 4 Wochen später übergewichtig oder habe nicht 4 Wochen später eine Allergie. Da wäre diese Verbindung ja irgendwie noch logisch.
Ja.
Die Entwicklung von einer Störung der Darmflora bis hin zur Entwicklung von Übergewicht, die dauert Monate oder Jahre. Und deshalb ist es so schwierig, diese Zusammenhänge herzustellen. Aber es gibt inzwischen sehr, sehr viele Studien, die das hervorragend belegen.
Wie sehr auch die Darmchemie oder die Chemie in unserem Darm mit unserer Kopfchemie zusammenhängt, konnte ich auch in Ihrem Buch Schlau mit Darm anhand eines sehr anschaulichen Beispiels nachlesen. Und zwar wird das Beispiel eines 61-jährigen Texaners genannt, der eine Fuß-OP hatte. Danach nahm er eine längere Zeit Antibiotika ein und im Anschluss hatte er Zustände, die einem Volltrunkenen glichen. Also er ist herumgetorkelt und konnte nicht mehr richtig Auto fahren und alle haben gedacht, naja, der ist halt Alkoholiker, kam ins Krankenhaus und dann hat sich aber etwas anderes rausgestellt. Was war da passiert bei diesem betrunkenen, scheinbar betrunkenen Mann?
Ja, also er war nicht nur scheinbar betrunken, er war tatsächlich auch betrunken.
Okay.
Ja? Und zwar hatten sich unter dieser Gabe von Antibiotika bestimmte Pilze im Darm ausgebreitet. Und zwar sogenannte Bierhefepilze. Das sind die, die man auch im Braufass verwendet, um Bier zu brauen. Und immer wenn dieser ältere Mann dann Kohlenhydrate gegessen hat, dann haben diese Pilze diese Kohlenhydrate in Alkohol umgewandelt. Und er hatte dann tatsächlich auch, obwohl er keinen Alkohol getrunken hat, knapp 2 Promille Alkohol teilweise, Alkoholgehalt im Blut. Und man hat das dann durch verschiedene Tests herausgefunden, hat ihm ein Mittel gegen Pilze gegeben. Und dadurch war dann auch sein ständiges Betrunkensein Geschichte. Ich finde, dieses Beispiel, das zeigt ganz gut, wie der Darm das Gehirn oder auch unser Verhalten und unser Empfinden beeinflusst. Es ist ja oft relativ schwierig zu erklären, da im Darm, da brodelt irgendwas zusammen und da werden irgendwelche Hormone produziert und dann bist du depressiv oder du bist ängstlich oder dein Gedächtnis funktioniert nicht so gut. Also es sind ja so doch etwas abstrakte Beispiele. Aber wir wissen eben, dass unser Darm resorbiert und wir wissen, was passiert, wenn unsere Darmbakterien in diesem Fall, oder die waren es Pilze, im Darm Alkohol produzieren. Der Alkohol gelangt durch die Darmwand ins Blut und beeinflusst unser Gehirn und wir sind betrunken. Und das funktioniert weniger eindrucksvoll eben auch mit anderen Botenstoffen, die im Darm produziert werden.
Ja, ein weiterer Botenstoff, der uns ja sehr glücklich und zufrieden macht, ist das Serotonin unter anderem. Gibt ja auch noch andere, die uns satt machen. Können Sie mal erzählen, wie diese Serotoninproduktion in uns funktioniert und wie wir im Idealfall da auch selber rankommen können? Also können wir uns da irgendwie selber steuern, dass wir sagen, ich hätte gern mehr von diesem Glückshormon?
Ja, Serotonin ist ein Glückshormon, das in unserem Gehirn dazu führt, dass wir uns wohlfühlen. Das wird zum Beispiel ausgeschüttet, wenn wir Sport getrieben haben oder wenn wir schöne Erlebnisse hatten. Aber was viele nicht wissen, die Hauptserotoninproduktion, die findet im Darm statt. Und das Serotonin ist dort auch notwendig für die Darmbewegung und so weiter. Und auch Vorstufen für die Serotoninproduktion, die Aminosäure Tryptophan zum Beispiel, die wird ebenfalls im Darm produziert. Und man hat in Studien nachweisen können, dass man durch die Gabe von bestimmten Bifidobakterien diese Produktion von dem Tryptophan anregen kann. Und dieses Tryptophan kann, im Gegensatz zu dem Serotonin, was im Darm gebildet wird, die Blut-Hirn-Schranke relativ einfach durchbrechen. Und da wird im Gehirn dann in Glückshormone umgewandelt. Das heißt, wir haben es so ein bisschen in der Hand, wenn wir unsere Bifidobakterien füttern. Das geht zum Beispiel mit grünem Tee, den mögen die, oder mit bestimmten pflanzlichen Nahrungsmitteln. Wenn wir diese Bifidoflora fördern, dann produziert unser Körper auch mehr Glückshormone.
Ja, auch der Einfluss der Ernährung auf unsere Emotionen konnte anhand eines Experiments des Wissenschaftlers Lukas von Oudenhoven nachgewiesen werden. Und zwar hat der Probanden Bilder gezeigt mit trauriger Musik und traurige Bilder oder Bilder von traurigen Menschen. Und parallel dazu haben sie ein bestimmtes Essen bekommen, konnten das aber selber nicht zuordnen, weil das über eine Sonde oder so eingeführt worden ist. Einmal fettreiches und einmal eine Kochsalzlösung. Das können Sie mal sagen, was dabei rausgekommen ist, also welchen Einfluss da dieses fettreiche Essen in uns hat bei der Verarbeitung unserer Emotionen.
Ja, das ist sehr interessant. Also die Probanden haben diese unangenehmen Bilder und Situationen viel, viel weniger an sich rangelassen, wenn sie fettreiches Essen bekommen haben. Also es hat weniger ihre Stimmung, diese Bilder haben weniger ihre Stimmung beeinträchtigt, wenn sie Fett zugeführt bekommen haben. Und das ist ja so etwas, was wir instinktiv auch manchmal im Alltag machen. Also wenn es uns schlecht geht, ja, wenn wir Liebeskummer haben oder irgendwie Stress im Beruf, dann wollen wir Schokokuchen, ja, und wollen Pralinen und wollen vielleicht ein Bratwürstchen, ja, aber wir wollen nicht unbedingt jetzt eine Möhre oder einen Apfel essen, ja. Das tut uns in dem Fall, scheint unsere Stimmung nicht anzuheben. Also wir greifen dann instinktiv auch so ein bisschen zu Nahrungsmitteln, die uns in dem Fall psychisch gut tun, vielleicht nicht unbedingt körperlich, aber in dem Fall die Psyche, die da vielleicht gerade die Baustelle ist.
Ist das dann auch das Serotonin, was da irgendwie mitspielt, dass man da ein bisschen mehr
Serotonin? Ja, Serotonin ist eher Eiweiß, also wird eher durch Eiweißzufuhr gefördert.
Okay. Ein weiteres sehr relevantes Hormon, auch für die Figurbewussten unter uns, ist ja der Eiweißstoff, dessen Namen ich wirklich zum allerersten Mal bei Ihnen gelesen habe, Peptid-Doppel-Y.
Ja.
So, was ist denn dieses Superhormon? Was kann das?
Ja, das ist ein Sättigungshormon. Das heißt, unser Appetit oder unser Hunger, der wird ja nicht nur bestimmt, das wissen wir alle, durch die tatsächliche Kalorienzufuhr oder die Bewegung, die wir am Tag haben, sondern auch durch andere Faktoren. Und manchmal essen wir eben einfach mehr und an anderen Tagen ist der Appetit geringer. Und dieses Verlangen wird gesteuert von bestimmten Hormonen. Also es gibt noch mehrere Sättigungshormone. Interessanterweise haben die Darmbakterien sehr viel Einfluss auf die Produktion von solchen Sättigungshormonen. Das Peptid YY wird zum Beispiel dann von den Darmbakterien sehr stark produziert, wenn wir diese präbiotischen Ballaststoffe zuführen. Die gibt es auch, die kann man als Pulver entweder sich zuführen oder eben sehr präbiotikareich essen. Ich hatte ja schon so ein paar Nahrungsmittel am Anfang erwähnt. Pastinaken sind da auch noch interessant oder Endiviensalat und so weiter. Also es gibt verschiedene Nahrungsmittel, zu denen man dann greifen kann, um diese Produktion anzuregen. Und in einer Studie haben auch Teilnehmer entweder jeden Tag mehrere Gramm von diesen präbiotischen Ballaststoffen bekommen oder eben Placebo. Und tatsächlich haben die schon nach wenigen Tagen, die Probanden, die diese Ballaststoffe bekommen haben, weniger gegessen. Sie hatten weniger Hunger und haben dann auch am Ende der Studie weniger Gewicht auf die Waage gebracht. Körperfettanteil war gesunken und so weiter.
Das sind doch gute Ergebnisse.
Und das ohne Diät.
Ja.
Also sie haben einfach nur ihre Bakterien richtig gefüttert.
Mhm. Ja, spannende Information. Können Sie vielleicht noch mal, weil wir so viel über Präbiotika und Probiotika und Symbiotika, können Sie da noch mal kurz ein bisschen Ordnung reinbringen? Was sind denn Präbiotika, Probiotika und Symbiotika?
Genau, Probiotika, das sind Bakterien, gesundheitsfördernde Bakterien. Mhm. Die kennen wir aus probiotischen Joghurt-Drinks oder probiotischem Joghurt. Mhm. Und die finden wir zum Beispiel in vergorenen Milchprodukten, also in Joghurt, in Kefir, aber auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Sauerkraut, wenn es nicht erhitzt war, oder Kimchi, das ist sowas Asiatisches, so ein vergorener Kohl. Da finden wir diese probiotischen Bakterien. Die werden eingesetzt, um diese Nahrungsmittel zu verarbeiten. Präbiotika mit Ä, das sind bestimmte Ballaststoffe, die wir in der Nahrung haben. Und die finden wir zum Beispiel in Artischocken, in Spargel, Lauchgemüse, Zwiebel, Knoblauch, alles, was mit Lauch irgendwie zu tun hat. Mhm. Ja. In Cranberries, in Honig, in grünem Tee. Also es gibt einige Nahrungsmittel, die man so über den Tag verteilt immer mal essen sollte. Und diese präbiotischen Ballaststoffe, die füttern unsere Bakterien. Die füttern die Bakterien im Darm. Die sorgen dafür, dass sie wachsen und gedeihen. Wenn wir zu wenig Präbiotika zu uns nehmen, das ist bei der typischen Fastfood- und Fertiggerichtekost der Fall, dann verkümmert unsere Darmflora. Und das ist auch ein Grund, warum viele Menschen der westlichen Welt zu wenig Vielfalt in ihrem Darm haben. Mhm. Und dann gibt es noch den Begriff Symbiotika. Das ist eine Mischung aus Probiotika und Präbiotika. Mhm. Die wird für bestimmte Nahrungsergänzungsmittel verwendet, dieser Symbiotika-Begriff. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln macht es durchaus Sinn, etwas zu wählen, wo sowohl präbiotische Ballaststoffe als auch Probiotika enthalten sind, weil man hat in Studien festgestellt, dass sie dann wirkungsvoller sind, wenn man beides kombiniert.
Mhm. Frau Axt-Gardemann, ich würde gern zum Thema nochmal bakteriengesteuertes Verhalten kommen. Sie schildern im Buch ein Experiment, das auch an Mäusen durchgeführt worden ist, wie man das geschafft hat, aus ängstlichen Mäusen so richtige Draufgänger zu machen. Kann man sowas auch bei dem Menschen herbeiführen? Bei den Mäusen hat es ja, glaube ich, ganz gut funktioniert, ne?
Ja, man hat bei Mäusen ganz viele Versuche gemacht, ja, mit wie kann man Ängste beseitigen oder auch die Stressresistenz bei Mäusen verbessern. Man kann natürlich die Tierversuche nicht automatisch immer auf uns Menschen übertragen, aber auch mit Menschen und über Menschen gibt es zahlreiche Versuche, die das auch belegen. Also man hat zum Beispiel einer Gruppe von Studienteilnehmern einen Joghurt gegeben, entweder mit probiotischen Bakterien oder ohne probiotische Bakterien. Und nach 3 Monaten mussten die Teilnehmer einen Fragebogen ausfüllen, wie sie den Stress empfunden hatten in den letzten 3 Monaten. Und diejenigen, die probiotische Bakterien bekommen haben, die haben gesagt, der subjektiv empfundene Stress, der war deutlich geringer als vorher. Die mit dem Placebo, die haben den als gleich schlimm empfunden. Dann hat man aber vorher und nachher noch den Stresshormonspiegel bestimmt. Und tatsächlich war der niedriger bei den Personen, die probiotische Bakterien bekommen haben. Also man hat nicht nur ein subjektiv besseres Befinden gehabt, sondern man hat auch weniger Stresshormone gehabt. Und man konnte sogar in der Kernspin-Untersuchung nachweisen, dass bestimmte Zentren im Gehirn, die mit Stress und Ängsten zu tun haben, weniger aktiv sind, wenn Probiotika gegeben wurden. Also man hat das auf der subjektiven Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene nachweisen können. Und es gibt weitere Untersuchungen, zum Beispiel mit Personen, die unter Depressionen leiden, dass bestimmte Bakterien helfen können oder auch bei Schlafstörungen man da ein bisschen die Produktion von beruhigenden Botenstoffen anregen kann. Interessant ist ja auch im Tierversuch, dass man von einer Maus das Verhalten auf eine andere übertragen kann mit Hilfe einer Kotprobe oder eines Kotkügelchens. Das heißt, man verabreicht der einen Maus, die vielleicht ängstlich und schüchtern und zurückhaltend ist, ein paar Darmbakterien von einer aggressiven, wilden, draufgängerischen Maus. Und alleine dadurch verändert sich das Verhalten der schüchternen Maus. Sie wird also auch wilder und aggressiver. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Entdeckung, weil das zeigt, wie abhängig unser Verhalten scheinbar von der Zusammensetzung unserer Darmflora ist. Bei Kindern hat man nachweisen können, dass Kinder, die sehr sozial sind, die mutig sind und so weiter, dass sie eine andere Darmflora haben, eine reichhaltigere Darmflora, als Kinder, die ängstlich sind oder schüchtern. Mhm. Also auch da hat man diese Zusammenhänge zwischen Darmflora und Verhalten durchaus nachweisen können.
Diese Stuhltransplantation, die man bei den Mäusen gemacht hat, macht man das auch schon beim Menschen? Und wenn ja, bei welchen Krankheiten wird das heutzutage durchgeführt?
Ja, man macht das vor allem zur Behandlung von schweren Darminfekten. Mhm. Und da auch relativ erfolgreich. Man hat aber experimentell, also es ist noch nicht so ein etabliertes Verfahren, aber auch bei verschiedenen anderen Erkrankungen Erfolge erzielen können. Bei Multipler Sklerose zum Beispiel, bei Diabetes. Also da gab es durchaus nachweisbare, messbare Erfolge. Das Problem ist natürlich, wir wissen schon viel über das Mikrobiom, aber es gibt auch noch ganz viele schwarze Bereiche. Und in den Fachzeitschriften wurde vor ein paar Jahren der Fall einer Amerikanerin geschildert. Die hat auch wegen einer Darminfektion eine solche Stuhltransplantation bekommen. Die Darminfektion war dann damit behandelt. Aber der Stuhlspender war stark übergewichtig. Mhm. Und diese Frau, die war vorher normalgewichtig und hat dann im Anschluss enorm Gewicht zugenommen. Die ist also adipös, also stark übergewichtig geworden und hat es auch nicht mehr geschafft, ihr Gewicht wirklich wieder auf den ursprünglichen Wert zu senken. Mhm. Und das Fazit in dieser, bei diesem Fall war, man muss enorm darauf achten, dass der Stuhlspender für so eine Stuhltransplantation nicht nur frei ist von Infektionskrankheiten, die können sie natürlich auch da übertragen, sondern möglichst auch keine Stoffwechselerkrankung, kein Diabetes hat, also keine erhöhten Blutfettwerte, mhm. kein Übergewicht, möglichst auch keine Autoimmunerkrankungen und so ja. weiter. Man weiß also gar nicht genau, was man auch bei Menschen mit so einer Stuhltransplantation an Positiven wie auch mhm. an Negativen übertragen kann.
Sonst kann man vielleicht die eine Krankheit eliminieren, aber fängt
aber
sich die nächsten zwei ein.
Ja. Möglicherweise, ja.
Okay, mhm. also das muss noch mehr untersucht werden.
Da muss mehr untersucht werden, mhm. ja. Und man wird wahrscheinlich in Zukunft auch keine, langfristig wird man keine Transplantation von Originalstuhl von einem Menschen auf den anderen machen. Das macht man im Moment. Mhm. Man wird wahrscheinlich bestimmte Bakterienkompositionen im Labor zusammenstellen mhm. und vielleicht dann sagen, das ist jetzt ein Psychobiotikum, das mhm. gebe ich bei psychischen Problemen. Oder hey, du hast ein bisschen Übergewicht, nimm mhm. doch mal diese Kombination. Ja. Man wird das zukünftig vielleicht gezielter machen und ja. dadurch auch viele Risiken dieser Stuhltransplantation eliminieren können.
Das klingt auch ein bisschen nutzerfreundlicher als Stuhltransplantation, ja. wenn man eher so.
Ja, aber man macht diese Stuhltransplantation ja nicht ohne Not. Also ja. die meisten haben schon ganz viel anderes probiert, ja. bevor sie eben diese Stuhltransplantation dann ausprobieren.
Mhm. Okay, ich würde gerne noch zum Thema der Wirkungsweise von Parasiten kommen. Toxoplasmose bezeichnet ja eine Krankheit, die sowohl Tiere als auch Menschen befallen kann. Und ja, krasse Auswirkungen haben kann auf das Verhalten von mhm. Tieren auf jeden Fall, aber auch von Menschen. Und ich war überrascht, jeder Dritte trägt diesen Erreger in sich. Mhm. Können Sie mal beschreiben, wie sich so ein Toxoplasmose-Erreger auf unser Verhalten auswirken kann?
Ja, mit Toxoplasmose infiziert man sich zum Beispiel über Katzen, also wenn man das Katzenklo reinigt, mhm. oder auch über rohes Fleisch. Mhm. Und für Frauen ist das eben gefährlich in der Schwangerschaft. Also wird auch auf Toxoplasmose untersucht. Also für das ungeborene Kind ist die Toxoplasmose gefährlich. Aber viele tragen diesen Erreger in sich. Und bei Mäusen ist es so, also Mäuse sind Überträger dieses Erregers. Wenn Mäuse mit Toxoplasmen befallen sind, dann verlieren sie plötzlich die Angst vor Katzen. Das heißt, sie trauen sich plötzlich in die Nähe von Katzen, sie verlieren die Angst, sie werden fast magisch angezogen von Katzen und werden dann gefressen von der Katze. Und dadurch ist die Katze mit Toxoplasmen infiziert und die Toxoplasmen haben ihr Ziel erreicht, weil der Hauptwirt eben die Katze ist. Und bei Menschen weiß man, dass die Toxoplasmeninfektion uns draufgängerischer macht. Wir weniger Angst haben, ähnlich wahrscheinlich wie die Maus. Und bei Männern, ich glaube, es gab dazu nur eine Untersuchung mit Männern, sind die Männer, also die Männer, die mit Toxoplasmen infiziert sind, haben ein doppelt oder dreifach so hohes Risiko,
genau, höher,
für einen Unfall zu machen, einen Unfall zu bauen.
Ja?
Also es geht so das Gefühl, das Gespür für Gefahr offensichtlich verloren.
Also haben diese Parasiten schon ganz schön Einfluss auf unser Fühlen und Denken.
Aber es gibt auch günstige Parasiten. Also zum Beispiel Würmer. Ja, ist ja etwas, wo wir sagen, oh Gott, total eklig. Ja, und ist ja, gibt's ja bei uns eigentlich auch kaum noch. Aber man kann mit Würmern Allergien heilen. Das wird bei ganz schweren Allergien auch teilweise gemacht, dass man den Patienten Wurmeier gibt in der Kapsel. Hört sich jetzt unappetitlich an, aber dann sind bei den meisten relativ plötzlich alle allergischen Symptome weg. Weil unser Immunsystem, der Teil des Immunsystems, der Allergien verursacht, der ist ursprünglich gedacht für die Abwehr von Parasiten, also zum Beispiel von Würmern. Und wenn ich diesen Teil des Immunsystems mit Würmern beschäftige, dann ist die Allergie weg.
Sehr gute Nachrichten.
Ja.
Sehr schön. Ich möchte gerne noch zur Rolle unserer Essensvorlieben kommen. Und zwar wird da ein Dr. Carlo Marley von der University of California in San Francisco zitiert mit folgenden Worten: Bakterien sind manipulativ. Die Darmflora verfolgt zahlreiche Interessen. Manche stimmen mit unseren Ernährungsgewohnheiten überein, andere nicht. Wie ist denn diese Aussage zu verstehen? Essen wir nicht einfach das, was wir wollen? Ist das nicht freier Wille?
Jein. Wir essen zum Teil das, was die Darmflora möchte. Weil eben die Darmflora uns durchaus manipulieren kann. Sie kann über Sättigungs- und Appetithormone schon mal unseren Appetit beeinflussen. Sie hat Einfluss auf unser Nervensystem und damit auch auf unsere Sinnesorgane und speziell auf unsere Geschmacksknospen. Das heißt, das, was wir gerne essen, hängt zum Teil auch mit der Zusammensetzung unserer Darmflora. Hängt auch von der Zusammensetzung unserer Darmflora ab. Und auf diese Weise kann unsere Darmflora tatsächlich das bestellen, was sie gerne möchte, bis zu einem gewissen Teil. Also wir sind in gewisser Weise Marionetten unserer Darmflora. Wir müssen das so akzeptieren.
Okay.
Aber wir merken ja auch, also unsere Ernährung hat einen ganz starken Einfluss auf die Zusammensetzung unserer Darmflora. Es gibt Untersuchungen, dass sich die Darmflora innerhalb von, wenn wir unsere Ernährung umstellen, zum Beispiel von Fleischesser auf vegetarisch oder auf vegan, mal für eine Woche, dann hat sich die Zusammensetzung der Darmflora schon messbar verändert.
Zum Positiven denn?
Je nachdem, welche, umgedreht funktioniert es ja auch. Also wenn ich vegan bin und ich esse dann ganz viel Fleisch, ändert sich die Darmflora auch. Aber natürlich ist so eine pflanzenbetonte Ernährung für unsere Darmflora insgesamt die bessere Wahl. Also okay. Fleisch oder Fisch in Maßen, mehr Pflanzenkost. Und wenn wir mal 2-3 Wochen eine neue Ernährungsform durchhalten, dann fällt es uns auch immer leichter. Also wenn wir vielleicht mal eine Zeit lang auf Schokolade verzichten, dann ist das in den ersten Tagen sehr schwierig. Dann will die Darmflora noch weiter Schokolade haben. Aber irgendwann überwiegen dann Keime, die andere Nahrungsmittel verlangen. Das heißt, das Verlangen wird weniger. Und das hat zu einem gewissen Teil, natürlich nicht komplett, aber zu einem gewissen Teil auch mit einer Änderung der Zusammensetzung der Darmflora zu tun.
Vielleicht zum Schluss des Gespräches, Frau Axt-Gardermann, was würden Sie denn jetzt den Leuten raten, die zuschauen und sagen, jetzt sind sie infiziert mit dem Thema Darm und sie wollen ihrem Darm was Gutes tun? Gibt es so eine Art allgemeines Heilrezept, was vielleicht für alle ganz gut ist?
Ja, es gibt verschiedene probiotische oder symbiotische Präparate. Das heißt, diese Präparate, die enthalten eine gewisse Anzahl an Bakterien. Ein wichtiges Kriterium ist eine hohe Keimzahl. Sie müssen sich überlegen, in unserem Darm haben wir 100 Billionen Bakterien. Und wenn wir jetzt ein Präparat nehmen, was 2 oder 3 Milliarden, hört sich eigentlich viel an, Keime enthält, dann ist das meistens zu wenig. Da kann ich nicht viel mit bewirken. Wir haben ein Präparat entwickelt mit 22 Milliarden Keimen pro Tagesdosis und auch zwei verschiedenen präbiotischen Ballaststoffen, die also gleich die Ansiedlung der Bakterien im Darm so ein bisschen fördert. Und da sind unterschiedliche Bakterienstämme enthalten, welche die gegen die Stressresistenz verbessern, Keime, die für die Haut sinnvoll sind. Das sind also alles Keime, die in Studien ihre Wirksamkeit belegen konnten oder auch Bakterien, die das Immunsystem stärken. Eine wichtige Grundvoraussetzung für Gesundheit ist eine vielfältige Darmflora. Und die bekommt man logischerweise nur dann, wenn man vielfältig isst. Mhm. Weil jeder Darmkeim unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und wenn ich möglichst abwechslungsreich esse, dann kann ich ganz viele dieser Bedürfnisse erfüllen. Die Ernährung sollte pflanzlich betont sein, weil wir nur da diese präbiotischen Ballaststoffe, also dieses Bakterienfutter, finden. Ich sollte immer mal wieder zu Nahrungsmitteln greifen, die Bakterien enthalten. Also einen probiotischen Joghurt wählen und keinen erhitzten, weil im erhitzten Joghurt keine Bakterien mehr drin sind. Mhm. Sauerkraut auch mal kalt essen, dann bekomme ich auch wertvolle Bakterien. Und wichtig ist, mit der Hygiene nicht so genau nehmen. Mhm. Man muss nicht im Dreck leben, ja. Mhm. Aber desinfizierende Haushaltsreiniger, desinfizierende Handseifen, die haben vielleicht in Arztpraxen ihre Bedeutung oder im Krankenhaus, aber auf jeden Fall nicht zu Hause im Haushalt. Ein ganz interessantes Beispiel aus Schweden. Man hat herausgefunden, dass in Haushalten, in denen ein Geschirrspüler benutzt wird, der also das Geschirr wirklich steril macht im Vergleich zu der etwas eher schlampigen Handwäsche, dass in dem Haushalt viel mehr Allergien vorkommen, weil einfach die Auseinandersetzung mit den ganz natürlichen Bakterien, die in dem dreckigen Spülwasser dann einfach ein bisschen auf dem Teller bleiben, weil die fehlt.
Und wie sieht es aus mit Nahrungsmitteln oder Getränken wie Kaffee, Rotwein, dunkle Schokolade? Ist das nur
alles
schlecht
gut?
Oder
alles ja, gut? Sind ja im Prinzip auch eigentlich auch pflanzlich. Man sortiert es ein unter Genussmittel, aber sind eigentlich auch aus Pflanzen hergestellte Nahrungsmittel. Und die enthalten viele Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, die unsere Darmflora auch unterstützen. Also grüner oder schwarzer Tee, Rotwein. Rotwein ist besser als Weißwein, weil er mehr Polyphenol enthält. Kaffee mit oder ohne Koffein, dunkle Schokolade. Das alles tut unserer Darmflora nachweislich gut. Also es gibt auch Studien zu. Auch Bier fördert bestimmte Keime. Alles eben in Maßen.
Ich finde, das sind positive Nachrichten zum Schluss des Gesprächs. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ausführungen und Ihren Besuch hier bei uns.
Ja, danke für die Einladung.